Zunächst nochmal herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und dass Sie so Anteil genommen haben an unserem, an meinem Ergehen, jetzt hier auch im letzten Jahr. Man kann sich ja fragen, wie passen jetzt diese beiden Teile, die Predigt zum Thema Stille und dann das, was wir alles bisher gehört haben über die Reformation, wie passt das denn eigentlich so zusammen? Und ich glaube, es gibt einfach einen ganz einfachen Zusammenhang, und zwar der, Sie haben am Anfang gesungen, wir haben gemeinsam gesungen, im Anfang war das Wort. Und es geht ja darum, dass wir dieses Wort hören in unserem Leben. Und die Voraussetzung, um das Wort hören zu können, ist, dass wir zur Stille kommen. Und das ist eigentlich die Klammer um die beiden Teile. Das Bibelwort, das ich heute Morgen auslegen möchte, steht in Psalm 62, Vers 2 und heißt: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Liebe Gemeinde, es gibt ein bekanntes Sprichwort, das heißt: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ein Autofahrer wird von der Polizei angehalten. Der Polizist sagt: Guten Tag, Sie sind gerade 170 gefahren, obwohl nur 120 erlaubt sind. Der Fahrer erwidert: Herr Wachtmeister, das kann überhaupt nicht sein. Ich hatte die ganze Zeit den Tempomat auf 120 eingestellt. Vielleicht muss Ihr Radargerät neu kalibriert werden. Die Frau auf dem Beifahrersitz blickt von ihrer Zeitung auf und sagt: Schatz, wie soll das denn gehen? Unser Auto hat doch gar keinen Tempomat. Der Polizist schreibt den Strafzettel weiter und der Mann blickt zu seiner Frau und murmelt: Kannst du nicht einmal den Mund halten? Sie blickt ihn nur vorwurfsvoll an und meint: Du solltest dankbar sein, dass dich dein Radarwarner noch gewarnt hat, bevor du gemessen wurdest, sonst wärst du ja noch schneller gefahren. Der Polizist schreibt den zweiten Strafzettel wegen Besitzes eines nicht erlaubten Radarwarngeräts. Der Mann blickt seine Frau ärgerlich an und knurrt: Verdammt, halt endlich den Mund! Als der Polizist dem Fahrer die beiden Strafzettel in die Hand drückt, bemerkt er noch: Ach, und ich sehe gerade, Sie sind auch überhaupt nicht angeschnallt. Das macht noch mal 30 Euro. Der Fahrer entschuldigt sich und sagt: Herr Wachtmeister, ich habe eben, als Sie mich angehalten haben, da habe ich mich gerade losgeschnallt, um meinen Führerschein aus der Gesäßtasche zu holen. Schon wieder unterbricht ihn die Frau und sagt: Schatz, lüg doch den Polizisten nicht an. Du bist beim Fahren nie angeschnallt. Während der Polizist das dritte Knöllchen schreibt, brüllt der Fahrer seine Frau an: Zum Kuckuck, jetzt halt endlich die Klappe. Der Polizist guckt die Frau an und fragt: Redet Ihr Mann eigentlich immer so mit Ihnen? Die Frau lächelt und sagt: Nein, nur wenn er betrunken ist. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nun muss man allerdings sagen, dass das Schweigen an sich weder gut noch böse ist und das Reden selber ebenfalls. Aber wie wir an dieser kleinen Geschichte sehen, kommt es auf den Zusammenhang an, in dem wir entweder reden oder schweigen. Manchmal ist es klüger zu reden und manchmal ist es klüger zu schweigen. Und diese Predigt soll ein kleiner Beitrag sein, uns zu lehren, wie wir das eine vom anderen unterscheiden können. Und sie soll uns ein wenig die Furcht vor dem Schweigen nehmen. Erstens, vom Segen des Schweigens. Zunächst möchte ich etwas sehr Banales sagen, das aber trotzdem nicht selbstverständlich ist. Nämlich, Schweigen ist die Voraussetzung, um überhaupt hören zu können. Wer nicht schweigt, hört auch nicht, was andere sagen. Es gibt ja manche Menschen, die nur reden und selten zuhören. Und denen möchte man manchmal so in aller Freundlichkeit das bekannte Wort Adenauers zurufen: Jetzt sind Sie bitte mal still. Das gibt es übrigens auch als Klingelton. Etwas allgemeiner kann man sagen: Wir müssen die äußere Stille suchen, also selber still werden und unsere Aktivitäten einstellen, wenn wir zur Ruhe kommen und das Hinhören lernen wollen. Das meint auch das Taizé-Lied, das vielleicht einige von Ihnen kennen: Schweige und höre, Neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. Also Schweigen und Hören gehören zusammen. Genau diese Erfahrung hat Jesus auch am Anfang seiner Wirksamkeit gemacht. Bevor er in die Öffentlichkeit ging, verbrachte er 40 Tage in der Wüste. Und Wüste heißt Stille. Wüste heißt nichts, nur Sand und Steine, Hitze und Kälte. Keine Menschen, keine Stimmen, fast keine Pflanzen und Tiere, keine Kultur, gar nichts. Ich denke, Sie alle haben sicher irgendwoher verschiedenste Bilder von Wüste vor Augen. Jesus ging in die Wüste, um alle menschlichen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Er wollte nicht mehr hören, was seine Mutter sagte, sein Vater, seine Geschwister, seine Kunden in der Werkstatt, seine Nachbarn und auch nicht, was die Schriftgelehrten in den Synagogen redeten. Er wollte nur noch Gottes Stimme hören. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge, so singen wir ab und zu. Und auch später lesen wir von Jesus, dass er immer wieder in die Einsamkeit ging und betete. Er verließ seine Jünger, er floh vor den Menschen, die seine Hilfe erwarteten, und er ging früh morgens oder abends in die Stille, um leer zu werden für Gottes Wort. Nur wenn wir in die äußere Stille gehen, wo es kein Handy mehr gibt, keine Musik, keine anderen Medien, keine Menschen, nur da können wir uns darauf vorbereiten, Gott selber reden zu hören. Es ist kein Geheimnis, wir leben in einer lauten Welt mit vielen Worten und Eindrücken. Und dass manche Menschen immer was auf den Ohren haben, das hängt auch damit zusammen, dass die Stille schwer zu ertragen ist. Der moderne Mensch hält das Schweigen kaum noch aus, weil er es auch nicht gewohnt ist. Er braucht die Ablenkung. Warum brauchen wir denn die Stille, um Gott reden zu hören? Weil Gott leise spricht. Schon die alten Israeliten, die zweifelsohne in einer viel leiseren Gesellschaft lebten als wir, haben gewusst, dass man Gott nur in der Stille hören kann. Und deswegen heißt es im Psalm zum Beispiel: Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Im Tempel herrscht Schweigen. Wer Gott begegnen will, muss in die Stille. Und auch die Elia-Geschichte, die wir gerade in der Lesung gehört haben, hat uns klar gemacht: Gott ist eben nicht im Lauten, im Erdbeben, im Sturm, sondern im stillen, sanften Wehen. Da ist er zu hören. Gott spricht leise. Und darum werden wir nicht hören, es sei denn, wir werden selber ins Schweigen gehen. Zum Schweigen kommen wir als Menschen aber auch manchmal dadurch, dass wir etwas so Überwältigendes erleben, dass uns die Worte fehlen. Wir wissen buchstäblich nicht mehr, was wir sagen sollen, weil wir spüren, in diesem Moment sind alle Worte zu klein. Und es ist gut, wenn wir ab und zu in Ehrfurcht vor großen Dingen verstummen. Wie überwältigend kann ein Naturerlebnis sein, ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang? Was für ein Geheimnis birgt er in sich? Und wie verdichtet sich das Leben in einem solchen Moment? Und nicht nur Naturerlebnisse können uns die Sprache verschlagen, auch die Geburt eines Kindes. Was für ein Wunder ist das, ein neues Leben. Und heute dürfen zum Glück ja auch die Väter bei der Geburt dabei sein. Umgekehrt spüren viele von uns auch, dass uns angesichts großen Leides die Worte fehlen. Was sollen wir noch sagen, wenn Eltern ihr Kind verlieren, wenn jemand durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, wenn jemand todkrank ist? Was sollen wir sagen, wenn irgendwo etwas ganz, ganz Schreckliches geschehen ist? Und oft ist es besser zu schweigen, als irgendwas furchtbar Banales zu sagen oder von Betroffenheit zu labern oder irgendwas scheinbar Tröstendes zu sagen, weil wir selber den Schmerz nicht aushalten. Das Schweigen aus Entsetzen und Trauer, das Schweigen aus Respekt vor dem Leid des anderen, das ist ein gutes Schweigen, ein gesegnetes Schweigen. Schweigen aus Ehrfurcht vor Menschen, vor dem Leben, vor Gott. Schweigen, weil mir die Größe Gottes und seine Heiligkeit die Stimme verschlagen haben. Es gibt eine Stelle in der Bibel im 8. Kapitel der Offenbarung, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, da sieht der Seher Johannes einen Moment im Himmel, in dem dort für eine halbe Stunde Schweigen entsteht. Stellen wir uns das vor, im Himmel, da ist Lobgesang ohne Ende, da ertönt die schönste Musik, die es gibt. Da singen die Engel, da singen die Erlösten, da herrschen Freude und Fröhlichkeit. Und mitten in diese Situation hinein, wo kurz zuvor noch eine große Schar von Völkern gesungen hat, was das Zeug hielt, da heißt es, als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Können wir ermessen, was das bedeutet? Stille im Himmel? Es gibt eine Stille, die aus der Ehrfurcht vor Gottes Handeln entsteht und die die einzig mögliche Antwort auf den heiligen Gott ist. Und von Jesus wird uns erzählt, dass er in bestimmten Situationen geschwiegen hat. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Frau herbeizerren, die Ehebruch begangen hat, da wollen sie Jesu Urteil über sie hören. Aber Jesus schweigt und er malt mit dem Finger in den Sand. Er verweigert das Urteil, er verdammt nicht. Dieses Wort, das sie eigentlich von Jesus erwarten, spricht er nicht. Und das ist Erlösung. Oder da steht Jesus vor Pilatus. Die Schriftgelehrten und Pharisäer verklagen ihn hart. Jesus aber sagt nichts. Und da fragt Pilatus ihn, antwortest du nicht? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus sehr verwunderte. Jesus verteidigt sich nicht gegen Lügen und gegen ein Urteil, das ohnehin schon feststeht. Er schweigt, weil sowieso nur jedes Wort gegen ihn verwendet wird. Manchmal dürfen wir also auch schweigen, weil Gott für uns streiten wird und wir still sein dürfen. Ich fasse das Erste zusammen. Wer hören will, muss schweigen lernen. Wer Gottes Stimme vernehmen will, muss immer wieder die Stille aufsuchen. Und viele Menschen haben ja inzwischen auch gute Erfahrungen mit Zeiten der Einkehr in Klöstern oder in Einkehrhäusern gemacht, in denen einfach Raum für die Stille geschaffen wird. Aber manchmal ereignet es sich auch mitten im Leben, dass wir verstummen und dass wir schweigen müssen, weil wir überwältigt sind von einer großen Erfahrung. Und auch ein solches Schweigen ist ein Segen, auch wenn es schmerzt. Aber es gibt nun auch ein falsches Schweigen, eine unangemessene Stille. Schweigen hat wie alles im Leben auch seine Kehrseite. Und darum möchte ich zweitens vom Fluch des Schweigens sprechen. Vom Fluch des Schweigens. Wie furchtbar Stille sein kann, das erleben oft alte Menschen, die sich ihre Einsamkeit nicht freiwillig gesucht haben. Alte Menschen sind manchmal deswegen einsam, weil sie einfach niemanden mehr haben, mit dem sie reden können. Und das ist erzwungenes Schweigen. Einsamkeit ist nur dann fruchtbar, wenn ich sie zu gestalten weiß. Wer aber fast wie ein Gefangener in Isolationshaft kommt, der kann daran auch krank werden und verzweifeln. Oder ein anderer Grund, warum Menschen schweigen, kann auch der sein, dass sie Angst haben zu reden. Angst vor dem Reden kann verschiedene Ursachen haben. Angst vor politischer Verfolgung, wenn ich sage, was ich denke, bloß kein falsches Wort sagen. Diese Angst begleitete die Menschen im Dritten Reich, in der DDR, heute in Nordkorea oder in anderen totalitären Staaten. Dennis Yücel hat am Freitag gesagt, die Türkei ist ein Angststaat geworden. Bloß nichts Falsches sagen kann aber auch dazu führen, dass ich mich im Alltag nicht zu reden traue, vielleicht auch in großen Gruppen. Immer habe ich die Angst, wenn ich jetzt meinen Mund aufmache, dann könnte ich ja was Dummes oder was Lächerliches oder was Falsches sagen und dann verliere ich die Achtung der anderen. Schweigen aus Angst vor Fehlern. Auch das kann einen krank machen und isolieren. Oder in manchen Familien oder Ehen war oder ist es üblich, dass der Vater oder die Mutter geschwiegen haben, um die Kinder oder um einander zu bestrafen. Schweigen als Strafe. Ich rede nicht mehr, um dem anderen eins auszuwischen. Wer sowas mal in Familien erlebt hat, dass Vater oder Mutter tagelang, manchmal wochenlang kein Wort miteinander gesprochen haben, der weiß, wie destruktiv das ist. Dieses Schweigen ist niemals eine Lösung. Und wer einen solchen Mechanismus vielleicht für sich selber von zu Hause gelernt hat, der sollte ihn schleunigst entmachten. Lösungen werden nicht durch strafendes Schweigen gefunden, sondern nur durch klärendes Gespräch. Ein solches Schweigen ist auch ein Fluch und kein Segen. Und auch in den Psalmen erleben Menschen das Schweigen Gottes immer wieder als Strafe. Warum schweigst du, fragen sie. Willst du mich bestrafen, Gott? Wer bei seinen Eltern Schweigen als Strafe erlebt hat, der wird auch das Schweigen Gottes als Strafe empfinden, wenn er meint, Gott schweige. Aber vielleicht schweigt Gott ja auch gar nicht. Schweigen ist auch dann destruktiv, wenn es dem Vertuschen und dem Täuschen dienen soll. In manchen Situationen ist Schweigen Schuld. Wenn ich reden und für jemand eintreten sollte, wenn ich Unschuldige und Benachteiligte in Schutz nehmen sollte, wenn ich Zivilcourage brauchte und sie nicht habe, dann kann Schweigen auch Schuld sein. Und das Verschweigen des Evangeliums ist Schuld. In den ersten Tagen der Christenheit, da haben die Institutionen, die Jesus hinrichten ließen, immer wieder versucht, auch die Apostel zum Schweigen zu bringen. Insbesondere haben sie ihnen verboten, im Tempel von Jesus zu lehren. Aber die Apostel hielten sich nicht daran. Und so sagt Petrus einmal, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und deswegen haben sie geredet und nicht geschwiegen. Und Jesus sagt sogar einmal, wenn diese meine Jünger schweigen, dann werden die Steine schreien. Schweigen an sich ist nicht gut, es ist weder gut noch böse. Und diese wenigen Beispiele haben uns hoffentlich deutlich gemacht, dass es auch einen Fluch des Schweigens gibt und dass Schweigen und Stillsein uns manchmal von Gott weg, anstatt zu ihm hinführen können. Schweigen an sich ist weder gut noch böse. Es kommt auf die Motive und auf den Zusammenhang an. Und darum möchte ich drittens noch etwas sagen vom Ziel des Schweigens. Bevor ich darauf zu sprechen komme, warum wir uns im Schweigen üben sollten, möchte ich von einigen Erfahrungen im Schweigen berichten. Wir haben eben gehört, dass Jesus in die Wüste gegangen ist, um keine menschlichen Stimmen mehr zu hören und um mit Gott reden zu können. Aber was passierte da? Wer die Geschichte kennt, wird sich immer wieder verwundert die Augen reiben. Als Jesus 40 Tage in der Stille war, da trat nicht etwa der Heilige Geist zu ihm, sondern da heißt es, da trat der Versucher zu ihm und sprach. Als Jesus in der Stille ist, wird es nicht still, sondern da spricht auf einmal der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und was hier geschildert wird, das ist eine Erfahrung, die immer und immer wieder von den Menschen berichtet wird, die in die Einsamkeit gegangen sind, von den Wüstenvätern der frühen Christenheit, von den Mönchen und Nonnen der verschiedensten Orden. Und wir werden genau diese gleiche Erfahrung machen. In der Stille wird es laut. Wenn es außen leise wird, wird es innen laut. Unglaublich, was sich da an inneren Stimmen zu Wort meldet. Da braucht man nicht mal in ein Kloster zu fahren, da kann man einfach 10 Minuten stille Zeit zu Hause machen und genau das erleben. Sobald ich auf Gottes Wort hören möchte und mich konzentrieren möchte oder beten will, fällt mir alles Mögliche andere ein. Unglaublich, was einem da alles so einfällt. Vor allem, was ich noch tun müsste und woran ich noch denken müsste. Und dann wandern die Gedanken in unglaubliche Regionen. Selbst Martin Luther hat gesagt, es ist schwer, auch nur ein Vaterunser zu beten, ohne an etwas anderes zu denken. Nur ein Vaterunser. In der äußeren Stille wird es laut. Und das muss überhaupt nichts Schlechtes sein, was uns da einfällt. Das kann was Wunderschönes und Gutes sein, etwas, was uns wirklich zum Besten dient. Aber es hat mit der Erfahrung Jesu dieses eine gemein, Es will uns wegbringen von dem Wort Gottes, mit dem ich mich beschäftigen möchte. In der äußeren Stille also beginnen die inneren Stimmen zu sprechen. Das kann uns einfach nur ärgern, weil wir ja jetzt endlich mal still sein wollten. Aber es kann uns auch Angst machen, weil wir uns an Dinge erinnern, an die wir lieber gar nicht denken wollten. Vor kurzem haben wir in Aachen mal wieder den Versuch unternommen, die Menschen vor dem Gottesdienst zur Stille zu bringen, damit sie sich für die Begegnung mit Gott sammeln können. Und da sagten einige Studenten ehrlicherweise, wir wollen keine Stille. Stille ist uns unheimlich, sie macht uns Angst. Und das stimmt ja auch. Wir werden an Schmerzliches erinnert, an Schuld und Wunden, die man uns geschlagen hat. Es kommen Bilder hoch, die wir doch eigentlich lieber vergessen wollten. Wenn die Stille geht, merkt, dass er das auf einmal nicht mehr in der Hand hat. Und das macht Angst. Und weil wir das ahnen, vermeiden wir lieber die stille Zeit. Weil wir ahnen, dass es nichts Schwereres gibt, als nur mit uns selber zusammen zu sein. Darum bringen wir uns lieber erst gar nicht in solche Situationen. Ich kann das alles verstehen, ich rede da ja auch von mir, ich rede da gar nicht nur von Ihnen. All diese Widerstände kenne ich auch. Stille auszuhalten, das ist kein Kinderspiel. Wenn das aber so ist, warum soll ich mich dann überhaupt in diese Situation bringen? Komme ich nicht vielleicht am Ende noch viel frustrierter aus meiner stillen Zeit heraus, als ich reingegangen bin? Wie soll ich denn mit diesen ganzen inneren Stimmen fertig werden, die ich lieber gar nicht hören will? Muss ich mir das tatsächlich antun? Worin die Chance der Einkehr der Stille liegt, möchte ich zum Schluss an einer Geschichte aus dem Leben Jesu deutlich machen. Die Jünger haben es ja bekanntlich immer mal wieder gewagt, mit Jesus in ein Boot zu steigen. Das ist weitaus gefährlicher, als allein im Boot zu sein, denn niemand wird mehr angegriffen als Jesus in mir. Die Jünger also steigen mit Jesus in ein Boot und es kommt, wie es kommen muss, ein Sturm zieht auf und er rüttelt das Boot durcheinander, dass die Jünger Angst haben zu sterben. So sehr tobte der Sturm, dass sie verzweifelten. In der Stille also kann der Sturm so stark werden, dass wir nicht mehr ein noch aus wissen. Wohin mit meiner Schuld, wohin mit meiner Verletzung? Da kommen die Stimmen hoch, da werden wir durcheinander gerüttelt, wir werden unserer selbst nicht mehr Herr. Und da gewinnen auf einmal die Gefühle die Herrschaft über mich. Oder bestimmte Gedanken und Vorstellungen beherrschen mich. Ich lebe das immer wieder und es ist wie ein Gedankenkarussell, wie ein Schiff im Sturm, das sich nicht anhalten kann. Was tun? Die Jünger schreien zu Jesus. Sie machen ihn aufmerksam auf ihre Situation. Sie liefern diesen Sturm Gott aus und sagen, damit werden wir jetzt nicht mehr fertig, Herr. Jetzt bist du dran. Was geschieht dann? Dann geschieht das, worauf wir in der Stille mit Jesus eigentlich warten. Dass er dem Sturm gebietet, dass er sich als der Herr der Mächte erweist, dass er sein Wort spricht und dass der Wind aufhört und die Wellen sich legen und die Gefahr vorbei ist. In der äußeren Stille wartet die Erfahrung auf mich, dass Jesus die inneren Mächte meines Lebens zur Ruhe bringen kann, sodass sie mir nicht mehr schaden und mich nicht mehr vernichten können. Wo Jesus gesprochen hat, wird die Anklage schweigen. Und wo Jesus den Mächten in mir, den Gefühlen, den Bildern, den Gedanken, den Glaubenssätzen, die ich so in mir trage, wo er ihnen das vollmächtige, das passende, das entmachtende Wort entgegensetzt, da wird es wirklich still. Er stand auf und er bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz stille. Wie schön, wenn uns diese Erfahrung geschenkt wird, dass der Sturm schweigt und wir gerettet sind. Alles, was mein Leben bedroht, das wird irgendwann mal zum Schweigen gebracht. Er bedroht es auch in mir und diese Erfahrung ist mir verheißen. Aber diese Erfahrung können wir eben nicht selber machen. Wir können sie nur erbitten, wir können nur auf sie warten. Aber die Erfahrung der Sturmstillung können wir auch nur machen, wenn wir es wagen, uns mit Jesus in ein Boot zu setzen, wenn wir den sicheren Hafen verlassen und einmal auf das Meer der Einsamkeit fahren. Das eigentliche Ziel des Schweigens ist nicht die Stille, sondern das Reden Gottes. Im Anfang war das Wort. Das Ziel des Schweigens ist nie das Schweigen selber, sondern das Hören auf sein Wort. Lassen wir es uns von denen sagen, die viel Erfahrung mit der Stille gemacht haben. Es lohnt sich. Ich wünsche uns immer wieder, dass wir das wagen, uns Gottes Stille auszuliefern, sodass wir sagen können, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Amen.